Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe des Sneak Podcasts. Diesmal haben wir euch ja einige Wochen warten lassen bis zu dieser Folge. Aber wir haben einen wunderbaren Film zu besprechen, nämlich Helden der Nacht von James Gray. Mein Name ist Robert Krüger und Stefan Giesbert haben wir in den Straßen New Yorks zurücklassen müssen. Deshalb heute nur zu zweit und bei mir ist der Unterweltwaffenhändler Martin Narajek.
Hallo.
Ja, Martin, worum ging es in Helden der Nacht?
Ja, in Helden der Nacht geht es um zwei Brüder. Die Geschichte spielt in New York der 80er Jahre. Der eine der Brüder leitet einen Nachtclub, der so ein bisschen von der Mafia auch besucht wird. Dort verkehren viele Leute, die mit Drogen handeln. Der Bruder weiß das, toleriert es, hält sich aber selbst von halt eben diesen schmutzigen Geschäften fern. Der andere Bruder ist Polizist bei der New Yorker Polizei, ebenso wie der Vater der beiden, der einen etwas höheren Rang bei der Polizei bekleidet und ist halt hinter einem der Drogenbarone, der regelmäßig in eben diesen Nachtclub des Bruders verkehrt, her und möchte ihm halt gerne festnehmen. Die ganze Geschichte eskaliert, als eben nicht nur der Drogenbaron bei einer Razzia der Polizei festgenommen wird, sondern auch der Bruder. Und als der Drogenbaron sich halt eben rächen möchte an dem Polizisten, gerät halt eben auch die Welt des Nachtclub-Leiters so ein bisschen ins Wanken und er beginnt halt eben Informationen an die Polizei weiterzugeben, fängt halt eben an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, was immer noch für Konfliktstoff zwischen den beiden Brüdern sorgt, aber ihn auch in gefährliche Situationen mit den Mafiabossen bringt.
Ja, der Film, ich weiß nicht, wie hat er dir gefallen insgesamt? Ich fand ihn gut, aber nicht unbedingt sehr gut.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Er ist keineswegs langweilig. Man kann ihn wirklich von vorne bis hinten durchsehen, wird immer gut unterhalten. Was ein bisschen fehlt, ist halt eben wirklich so ein Spannungsaufbau. Also man kann sich immer so denken, was als nächstes passiert. Also da ist halt die Geschichte mit dem Anschlag. Also es wird halt eben auf den einen Bruder geschossen, so viel kann man verraten. Dann geht halt der Nachtclubleiter zur Polizei und fängt halt an, mit der Polizei zu kooperieren. Das zieht, und das weiß man auch vorher schon, natürlich Probleme mit sich, dass er halt eben dann sich verstecken muss vor den Mafia-Bossen. Die Mafia merkt es auf irgendeine Art und Weise, schlägt zurück. Und das auf eine sehr brutale Art und Weise, dass die beiden Brüder aber noch weiter zusammenschweißt. Und das Ende hätte ich etwas anders inszeniert.
Ja, also es ging mir ähnlich. Es war ziemlich vorhersehbar. Also dass dann erst will er nicht kooperieren, dann wird auf seinen Bruder geschossen, der von Mark Wahlberg gespielt wird, auf den Polizeibruder sozusagen. Und okay, dann sieht er, seine Familie ist jetzt betroffen, dann kooperiert er doch. Ja, dann, wir müssen den Vater noch erwähnen, den Vater der beiden, gespielt von Robert Duvall, spielt da so einen Polizei, wie der Rang da jetzt ist, weiß ich nicht, aber er spielt ein relativ hohes Polizeitier, wie du ja in der Zusammenfassung schon gesagt hast. Der eine Bruder, der Mark Wahlberg, ist so das Mustersöhnchen, er kommt nach seinem Vater und eifert ihm nach und will das werden und das, er hat auch so einen inneren Konflikt, dass er irgendwie immer das macht, was sein Vater toll findet. Und der andere Bruder, Joaquin Phoenix, ist so ein Lebemann, hat eine Freundin, die wird gespielt von Eva Mendes, die irgendwie auch so ein Nachtclub-Mädchen ist, die ist da Bedienung oder sowas und Drogen und Unterwelt und eben das blühende Leben sozusagen, also das süße Leben mit allen Sachen, die man sich so denken kann. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, wenn man so will. Und die Spannung zwischen den Brüdern, die kann man sich erklären und natürlich wird der auch von seinem Vater nicht so geliebt wie der Polizeisohn. Und dann kehrt er sich eben doch noch wieder auf die Seite der Familie, nachdem er gesehen hat, was die Mafia-Leute mit seinem Bruder gemacht haben und das Ganze fordert dann später noch ein Menschenleben. Also es ist schon sehr vorhersehbar und man hat immer das Gefühl, dass der Film so ein bisschen diese Gangsterfilme so bei den ganz Großen mitspielen will. Also ich fühlte mich mehrfach an Departed von Martin Scorsese erinnert, aber er kommt da nicht mit. Also er versucht mit den Großen zu spielen, aber er ist leider keiner von den ganz Großen. Es bleibt irgendwie zu durchsichtig und zu gewöhnlich, um in diese Liga aufzusteigen.
Ja, das stimmt. Also während bei Departed ja wirklich sehr, sehr lange offen bleibt, zu welchem Zeitpunkt irgendetwas passiert, ist es hier etwas mehr vorhersehbar. Allerdings wird es durch gute Leistung der Schauspieler erheblich verbessert, der Film, vor allen Dingen von Robert Duvall, der doch sehr gut auch seinen inneren Konflikt dem Zuschauer vermitteln kann, den er halt eben mit seinen beiden Söhnen hat. Und da muss ich dir widersprechen. Er zeigt sehr deutlich, dass er auch seinen älteren Sohn, der den Nachtclub leitet, dass er den liebt. Und das sieht man auch in mehreren Szenen, wie er wirklich auch teilweise richtig gut diese Verzweiflung rüberkommen lässt, die ihm hochkommt, weil er eben sein Sohn sehr nah am Verbrechen ist und eben nicht das geworden ist, was halt eben sein Bruder geworden ist, nämlich Polizist und eben auf der guten Seite steht. Ja, aber dennoch zeigt er, dass er seinen Sohn trotzdem liebt. Und das ist echt gut geschauspielert.
Ja, also okay, ja, das stimmt. Man sieht in einigen Szenen doch, dass er den Sohn natürlich nicht sozusagen, wie soll man sagen, fallen gelassen hat. Aber ich meinte, dieser Konflikt, es ist so plakativ irgendwie. So, der eine ist der Gute, der andere ist der Böse. Der Papa mag den Guten vielleicht ein bisschen mehr, aber den anderen trotzdem. Und ja, ich weiß nicht, es ist, wie du schon sagtest, es ist vorhersehbar. Der Gangster, dieser Drogenhändler, der so aus, ich glaube in Russe ist es wohl, der ist wunderbar böse gespielt. Ich habe jetzt den Namen von dem Schauspieler nicht zur Hand, vielleicht kannst du mir helfen.
Vedov,
wie auch immer.
Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ja,
jedenfalls der ich finde den wunderbar böse gespielt, den gemeinen Drogenboss, den bringt er super rüber. Ja, die Freundin Eva Mendes, ich weiß nicht, sie kriegt irgendwann mitten im Film einmal so einen kolossalen Wutanfall. In der Eröffnungsszene wird spektakulär an ihr rumgefummelt. Also, aber ansonsten weiß ich nicht, hätte man die Rolle auch rausschneiden können. Also irgendwie, die gab mir nix.
Wobei sie so ein bisschen Charaktertiefe erlangt, als die ganze Handlung so ein bisschen wirklich eskaliert, sie auch ihre Oberflächlichkeit aufgibt und wirklich dann zu ihrem Freund hält. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass sie halt wirklich dann auch bereit ist, auf Luxus, auf Geld zu verzichten, dann wirklich zu flüchten mit ihm.
Ja, was ich dem Film hoch anrechnen würde, ist, dass er nicht versucht, aus diesen Leuten solche Superhelden zu machen. Also man merkt die ganze Zeit, dass keiner von denen aufgrund der Tatsache, wie es jetzt abläuft, irgendwie zu so einem Art Überpolizisten oder zu so einem Art Übergangster, wie auch immer, wird, ja, dass sie dann so, was weiß ich, es gibt keine Schießereien, wo er plötzlich Sachen macht und schießt und keine Ahnung, wie er es noch nie zuvor gemacht hat, sondern die bleiben alle zerbrechlich, die bleiben sie selbst, die bleiben mit ihren Konflikten und ihren, wie soll man sagen, also sie bleiben die, die sie sind, bis zum Schluss, auch wenn dann Showdown und Action und diese Autoverfolgungsjagd, die sehr, sehr anders gefilmt war als viele Autoverfolgungsjagden, die man sonst so sieht, ist so eine Autoverfolgungsjagd im Regen, im Nebel, und da wird nicht aus dem offenen Fenster rumgeballert und großes Heldentum zur Schau getragen, sondern im Gegenteil, es ist eine sehr große Hilflosigkeit zu spüren in dieser Szene. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in ein paar Kritiken gelesen, dass sie sagen, die Autoverfolgungsjagd sei ganz außerordentlich toll und außerordentlich besonders und so. Ich fand sie in dem Augenblick erstmal verwirrend und zum anderen anders als viele andere Sachen, die man gewöhnt ist als Hollywood-Kino-Zuschauer. Ob ich sie jetzt besonders toll fand, kann ich gar nicht sagen. Ich fand sie im Wesentlichen irgendwie anders. Aber diese Hilflosigkeit der Hauptfigur, die kommt rüber, weil man verliert auch so ein bisschen die Orientierung irgendwie.
Das liegt, glaube ich, an zwei Dingen. Zum einen ist es ja kein Actionfilm, wie jetzt sagen wir mal Dirty Harry oder andere Kopffilme, wo Helden eben drin vorkommen, die ganz wilde Schießmanöver abliefern, sondern es ist ein Drama. Und das bezieht sich halt wirklich auch auf die Personen selbst und weniger auf die Actionhandlung. Und diese Verfolgungsjagd, die ist auch, die passt sehr gut in den Film rein. Es regnet in Strömen, muss man sagen. Ja, es ist keine Sonnenschein-Verfolgungsjagd, sondern es ist wirklich ganz mieses Wetter. Man sieht wenig, wenn die Autos voreinander herfahren, kommt die Gischt hoch von den Reifen des Vordermanns, und das bringt auch schon mal noch mal so ein bisschen Spannung auch rüber, muss ich sagen, weil die teilweise, wenn sie aufeinander schießen, gar nicht richtig sehen können, wohin sie schießen.
Ja, genau. Und die Hauptfigur, also in dem Augenblick ist es der Joaquin Phoenix, der da in der Szene im Grunde die Hauptfigur ist, der schießt ja auch gar nicht. Der fährt ja eigentlich nur und
kommt ja, er zu fährt nur,
und,
ja.
Ja. Und das ist ein ganz faszinierender Einsatz von diesen Scheibenwischern. Also ich weiß nicht, ob mir in dem Hollywood-Film jemals schon mal Scheibenwischer als irgendwie wichtig aufgefallen sind, aber man hat ständig in dieser Szene das Gefühl, ob er nicht mal bitte den Scheibenwischer auf 2 Stufen schneller stellen kann. Dabei läuft ja schon Dauerbetrieb, weil man sieht nichts. Es ist permanent, ist alles verregnet, und man sieht immer nur so staccato-artig solche kurzen Szenen, wenn der Scheibenwischer es mal wieder frei wischt. Und auf die Art und Weise ist sie vielleicht doch ganz toll, die Verfolgungsjagd. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte nicht im Kino den Eindruck, dass ich gerade was ganz Furioses gesehen habe, sondern ich hatte im Kino den Eindruck, dass ich was ganz Bedrückendes gesehen hatte gerade. Aber vielleicht hat sie dann ja wunderbar funktioniert.
Ja, es hat wunderbar funktioniert. Und es ist so, der Verfolger, also in dem Auto, in dem der Zuschauer quasi mitfährt, ist der Scheibenwischer wirklich so auf Intervall eingestellt, und wie du eben sagtest, es regnet, und man sieht halt eben immer nur ab und zu, was vor sich geht, und man bekommt als Zuschauer halt eben wirklich Angst um die Person, auf die geschossen wird. Also die Verfolgungsjagd spielt sich quasi zwischen den Autos ab, die vor dem Auto fahren, in dem die Kamera ist. Und da sieht man halt eben nicht immer richtig, lebt eine der Personen noch oder lebt sie nicht mehr, ja? Also das ist sehr spannend gemacht eigentlich. Also da, jetzt wo du es nochmal angesprochen hast, fällt es mir auch wieder ein. Das ist, wie gesagt, schon jetzt 2 Wochen her, dass wir den gesehen haben, ja. Und also echt, das ist wirklich eine spannende Verfolgungsjagd. Die ist gut. Aber halt eben nicht eine der typischen Action-Verfolgungsjagden.
Ja. Aus der Sicht muss ich dann dem Film, wie viele andere Kritiker das auch schon gemacht haben, was ich gelesen habe, so das Ende vorwerfen. Das Ende fand ich sehr übertrieben. Ich meine, wir können jetzt hier nicht groß spoilern, was da ist, aber es kommt dann zu so einem klassischen Actionfilmende. Also am Schluss hat dann irgendwie jeder eine Waffe in der Hand, und sie laufen da alle rum und schießen aufeinander, und dann separieren sich natürlich der Held und der Anti-Held noch von der großen Masse, und es kommt dann irgendwie zu einem Showdown, den ich jetzt nicht weiter spoilern will, aber gerade das widerspricht der Sache, die ich vorher sagte, dass die Leute irgendwie sie selbst bleiben. Also er ist mit der Hälfte der Zeit, ist er völlig zerrissen mit sich, und er hat sich aus diesen Unterweltsachen immer rausgehalten, und er ist eigentlich auch kein Krimineller im eigentlichen Sinne, und am Schluss rennt er dann da mit der Shotgun in der Hand rum. An der Stelle brach es auseinander, und man hat auch im Kino dann, um auch mal auf die Stimmung in der Sneak gleich überzuleiten, mitbekommen, dass die Leute dann irgendwie so langsam unruhig wurden, so, ach nee, das jetzt nicht auch noch. Und gut, das weiß ich jetzt auch nicht, wie ich wenn ich das jetzt zu verantworten hätte, wie ich das dann zu Ende gebracht hätte, aber irgendwann furioses Ende vom Bösewicht brauchst natürlich in so einem Film, aber ob es jetzt dann so ablaufen muss wie da, oder ob man da noch irgendwas anderes hätte finden können. Also das hat mich dann auch irgendwie an der Stelle, dachte ich, jetzt könnte es mal gut sein, jetzt ist aber auch mal gut.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Das Ende war zu lang, und das Ende hat nicht in den Film reingepasst. Gut, ich würde sagen, vergeben wir mal Punkte. Ich vergebe 6 Punkte. Ich fand es unterhaltsam. Wie gesagt, es wird nie langweilig. Und die Verfolgungsjagd ist sehr nett. Es ist ein Drama. Es wird sehr gut gespielt. 6 Punkte, denke ich, sind angemessen.
Ja, da liege ich ungefähr daneben. Also was heißt ungefähr daneben? Ungefähr bei dir. Ich will ihm 6,5 Punkte geben. Aus ähnlichen Gründen. Ich fand ihn solide, aber es ist jetzt kein Meisterwerk in meinen Augen. Aber durchaus kann man durchaus anschauen, kann man durchaus empfehlen, da reinzugehen, wenn man auf solche Sachen steht. Stimmung in der Sneak war dementsprechend, wie soll man sagen, konzentriert, würde ich mal fast sagen. Die Leute waren dabei, die Leute haben zugeschaut, zugehört, aufgepasst. Und demzufolge war nicht so arg viel Action, wie wir sonst manchmal haben, wenn der Film etwas schlechter ist.
Verhalten.
Naja, Verhalten klingt fast negativ. Nein, es war, die Leute waren dabei.
Ja.
Gut. Dann hoffe ich, dass wir bis zur nächsten Folge nicht wieder so lange brauchen. Das, denke ich, ist allerdings relativ sicher. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr alle mitgekriegt habt, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr es mitbekommen, dass wir einen Serverumzug hatten. Unsere etwas kryptische alte Adresse www.hunabku.de/sneakpod ist nicht mehr, beziehungsweise im Moment ist sie noch, aber sie wird schon in den nächsten Tagen nicht mehr sein. Und unsere Homepage und der Podcast und alles, was dazugehört, die ganzen Feeds und alles, was ihr sonst so kennt, die Kommentarfunktion, findet sich auf www.sneakpod.de, also der Adresse, die wir schon seit einigen Monaten haben, die aber nur eine Weiterleitung gewesen ist. Wenn ihr das hier hört, dann habt ihr es eh geschafft. Dann habt ihr die neue Adresse gefunden und den neuen Podcast runtergeladen. Als iTunes-Benutzer habt ihr sowieso nichts zu tun. iTunes hat das alles automatisch gemerkt. Vielleicht wusstet ihr es daher bis jetzt noch gar nicht. Also, die Internetadresse ist www.sneakpod.de. Und ja, schreibt uns Kommentare, besucht die neue Website, die eigentlich noch genauso aussieht wie die alte. Und bis nächste Woche.
Schöne Grüße nach Norwegen. Bis nächste Woche.
Tschüss und Grüße. Ja, als Film gab es diese Woche... Nein, Scheiße, ich fange nochmal von vorne an. Der ganze, das ist großer Quatsch.
Okay.
Ich habe überhaupt nicht gesagt,
dass ich Filme gesehen habe.
Schönes Outtake. Helden der Nacht mit Joaquin Phoenix. Ah, nein, falsch. Was ich auch noch sagen wollte, ist, wie der Regisseur heißt, und das weiß ich gar nicht. Kannst du mir das gerade mal stecken?
Regie James Gray.
James Gray.
Meint, er müsste halt eben den Nachtclub seines Bruders mal unter die Lupe nehmen und ist dabei halt eben auch hinter einem Drogenkönig her, den er verhaften will. Ich fange auch nochmal an. Das ist alles scheiße. Joaquin Phoenix in der Rolle des Nachtclubbesitzers. Dieser Nachtclub, ich krieg's heute nicht hin.
Okay. Fang einfach nochmal an.
Scheiße! Okay. Moment, ich muss mich ganz kurz sortieren. Wir haben mehr Outtakes produziert als zum normalen Podcast. Das ist ein Scheiß. Moment mal. Was ich sagen will, ist...